willkommen bei Passierschein A38, dem Podcast, der euch durch den Dschungel der Kreisverwaltung Wittenberg führt. Ich bin Alexander Baumbach, der Pressesprecher der Behörde, und in unserer heutigen Episode Verwaltung 2.0 – Pioniere im Amt tauchen wir tief ein in die Welt der digitalen Transformation. Stellt euch vor, der Gang zum Amt wäre so einfach wie eine Online-Bestellung. Genau das ist das Ziel der digitalen Pioniere in unserer Verwaltung. Heute spreche ich dafür mit Claudia Thiele, unserer Chief Digital Officer, die den Weg bereitet für eine Verwaltung, die digital, zugänglich und effizient ist. Vom Sperrmüll über die digitale Baugenehmigung bis zur Baumfallgenehmigung. Mit nur wenigen Klicks auf eurem Smartphone, wir decken auf, wie altbewährte Prozesse durch innovative digitale Lösungen revolutioniert werden. Wir diskutieren die Herausforderungen, die mit solch einem Wandel einhergehen, und wie kreatives Denken und Fachexpertise zusammengebracht werden müssen. Claudia bringt ihre umfangreiche Erfahrung aus der Zusammenarbeit auf Landes- und Bundesebene mit und gibt uns Einblicke, wie bürokratische Hürden überwunden werden, um das Leben der Bürgerinnen und Bürger einfacher zu machen. Aber jetzt geht's auch schon ohne weiteren Zwischenstopp mitten rein ins Gespräch. Claudia, auf welcher Schule lernt man denn, eine Verwaltung umzukrempeln?
Du meinst also, wo man den Passierschein A38 machen kann?
Ganz genau.
Ja, also mein Background ist tatsächlich aus der Kommunikation. Ich habe meinen Bachelor Medienmanagement gemacht und dann den Master in Kommunikationsmanagement. Und das ist im Grunde genommen eigentlich ganz gut, denn Digitalisierung ist tatsächlich nur auf den ersten Blick technisch. Eigentlich, wenn man sich das Ganze wirklich in der Tiefe anschaut, ist es kommunikativ und organisatorisch, was da drumherum ist und was eigentlich erstmal angegangen werden muss, bevor man dann schlussendlich die technische Lösung entwickelt, die dann zur Innovation führt, von der du vorhin gesprochen hast.
Also eigentlich braucht man nicht wirklich einen Programmierer für die Aufgabe, so eine Kreisverwaltung zu digitalisieren, sondern eigentlich einen Diplomaten. Habe ich das richtig verstanden?
Ein Diplomaten mit Prozesswissen, Projektwissen, der anständig kommunizieren kann. Ja, so kann man es eigentlich gut zusammenfassen.
Okay, und Claudia, du bist ja Wiederholungstäterin in unserem Podcast. Vor rund 2 Jahren haben wir uns ja schon mal über die Digitalisierung bei uns im Haus unterhalten. Damals gab es ja die digitale Brunnenbohranzeige und ein Online-Formular zum Befahren von Gewässern. Und auch beruflich hat sich seitdem ja etwas bei dir verändert. Was hat sich denn seitdem getan?
Ich bin mittlerweile Stabsstellenleiterin, quasi Referentin für Digitalisierung beim Landkreis Wittenberg. Und mein Aufgabengebiet hat sich auch quasi erweitert vom reinen E-Government. Denn wenn du dich erinnerst, unser erster Podcast ging tatsächlich um E-Government hin zur Digitalisierung. Und Digitalisierung ist eben mehr als nur E-Government. Da betrachten wir eben wirklich alles. Wir betrachten alle Prozesse intern, extern, aber auch Sachen wie Desk-Sharing durch vermehrtes Homeoffice etc. sind auch Projekte, die in den Rahmen der Digitalisierung fallen. Und dadurch hat sich das Spektrum auch für den Landkreis Wittenberg entschieden erweitert.
Womit beschäftigst du dich jetzt täglich? Wie groß kann ich mir da die Bandbreite vorstellen?
Die ist riesig. Also ich brauche auch mittlerweile schon eine Datenbank, um alle meine Projekte anständig zu dokumentieren. Also momentan laufen locker 20 Projekte parallel. Das heißt, Digitalisierung ist eben auch Multiprojektmanagement. Deswegen vorhin auch der Ansatz, ne? Ohne Projektkenntnisse ist es echt schwierig, in dem Umfeld klarzukommen. Die größten Brocken, mit denen wir uns aktuell beschäftigen, ist die Einführung der digitalen Akte und das E-Payment. Und das sind ja wichtige Basiskomponenten, an die sich so viele Online-Dienste dann schließlich auch mit anbinden. Intern planen wir den Einsatz einer Robotiklösung. Der soll eben repetitive Aufgaben unserer Mitarbeitenden übernehmen. Wir wollen KI-Elemente mit einbauen. Wir wollen da gerne auch ein bisschen experimentieren. Ja, und im Bereich Online-Dienste, der größte Wurf ist auf jeden Fall die Baugenehmigung. Die ist jetzt live gegangen, aber auch da arbeiten wir stetig weiter dran. Und natürlich auch der Bau einfach diverser Online-Dienste für verschiedene Bereiche, sei es die Anzahl der Tiere für den Tierhalter, sei es eben die Baumfällung, die du vorhin angesprochen hast, oder eben die An-, Ab- und Ummeldung medizinischer Praxen. Also der Strauß könnte wirklich bunter nicht sein, ebenso wie die Arbeit einer Kreisverwaltung.
Jetzt sagst du gerade die Anmeldung oder Ummeldung von Praxen, da ist doch noch mehr gerade im Gange im öffentlichen Gesundheitsdienst. Kannst du da vielleicht noch ein paar Sätze zu sagen?
Ja, sehr gern. Und zwar hat das der Bund initiiert, die Gesundheitsämter auf digitalere Beine zu stellen. Im Zuge der Corona-Krise wissen wir alle, wie es aussah. Und Deutschland hinkt bei der Digitalisierung eben sehr hinterher. Und da wurde jetzt wirklich mal ein richtig guter Impuls gesetzt. Wir haben also viel Geld in die Hand bekommen und dürfen damit jetzt unser Gesundheitsamt digitalisieren. Das geht los bei den Online-Diensten, eben auch diese Robotiklösung, Terminvereinbarung. Wir haben ein neues Fachverfahren eingeführt, um unseren Mitarbeitenden die Arbeit zu erleichtern. Also da arbeiten wir an ganz, ganz vielen verschiedenen Baustellen. Ein Chatbot, man darf gespannt sein, der wird auf jeden Fall auch irgendwann kommen.
Und der geht dann aber nur für das Gesundheitsamt?
Grundlegend arbeiten wir immer an skalierbaren Lösungen. Wir fangen klein an, einfach nur aus Ressourcengründen kann man nicht immer gleich den großen Wurf machen. Es gibt nie gleich 100%, aber die Lösungen, die wir beschaffen, sind skalierbar, sodass wir die auf jeden Fall auch in anderen Bereichen anwenden können und hundertprozentig auch wollen.
Hat das irgendwas mit dieser ominösen Eva zu tun?
Die ominöse Eva, genau. Einer für alle. Ja, die spielt auch eine sehr große Rolle in dem ganzen Digitalisierungskontext. Das heißt, ein Bundesland entwickelt einen Online-Dienst und andere Bundesländer können den nachnutzen. Im Bereich Gesundheitsamt beispielsweise ist das jetzt die Belehrung für den Infektionsschutz, wenn ich im Lebensmittelbereich arbeiten möchte. Das kann man bei uns jetzt zukünftig online machen. Man schaut sich die Videos an, muss dann allerdings immer noch mal herkommen und sich seinen Stempel abholen. Aber auch da arbeiten wir schon dran.
Am digitalen Stempel.
Am digitalen Stempel. Vorher das Digitale bezahlen.
Claudia, welche Herausforderungen begegnen dir denn bei der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen und wie gehst du damit um?
Also es gibt Herausforderungen auf vielen verschiedenen Ebenen. Das kann man einfach nicht anders sagen. Also übergeordnet ist es natürlich der Föderalismus, der uns tatsächlich bei der Digitalisierung ziemlich auf die Füße fällt. Wenn wir die Baugenehmigung live schalten, dann schalten wir sie in Deutschland 16 Mal live. Weil jedes Bundesland hat eigene Antragsstrecken. Und das ist nur ein Online-Dienst. Das haben wir eben einfach auch in verschiedenen Bereichen. Auch das Vergaberecht ist im Hinblick auf Softwarebeschaffung, auf die Beschaffung von innovativen Lösungen von Startups noch sehr, sehr steif. Da bewegt sich viel, die Probleme werden erkannt, auch auf hoher Ebene, aber aktuell haben wir damit eben noch zu tun. Intern gibt es natürlich auch Herausforderungen, mit denen wir täglich zu kämpfen haben. Zum einen klar der Fachkräftemangel, der natürlich auch uns im Griff hat. IT ist stetig stark ausgelastet. Organisatorisch, wie ich vorhin schon angedeutet habe, der Landkreis betreut einen bunten Blumenstrauß an Aufgaben. Es sind zu viele Mitarbeitenden hier mitzunehmen. Und beim Stichwort mitnehmen ist natürlich auch das klassische Klischee. Habe ich schon immer so gemacht, muss ich nicht mehr machen, ich gehe eh bald in Rente. Das sind Hürden, die es zu überwinden gilt, aber die man auch überwinden kann. Daher ist natürlich auch der Background in Kommunikation, den ich mitbringe, sehr gut.
Was kannst du denn da dem Mitarbeiter, der sagt, Mensch, da haben wir schon immer so gemacht, was hältst du dem denn für eine Karotte vor die Nase, dass der mitmacht?
Am Ende ist es das Doing. Die sehen dann, wie die Prozesse laufen und merken, okay, jetzt habe ich ja doch ein, zwei Arbeitsschritte, die nicht mehr so kompliziert sind, die einfacher geworden sind. Ich habe jetzt keinen Briefumschlag mehr, den ich noch irgendwie zur Post bringen muss, sondern das ist jetzt alles online über ein Postfach. Das ist sicher. Ich kann den Bürger schnell erreichen. Und da habe ich jetzt wirklich schon bei einigen den Effekt erzielt, eben wirklich von haben wir schon immer so gemacht zu, das ist jetzt wirklich eine Erleichterung für mich. Online-Terminvergabe, ganz klassisches Beispiel. Es gibt kein Telefonieren mehr hin und her, wann ist ein Termin frei? Die Bürger buchen selber und das ist sehr effizient.
Jetzt haben wir ja gerade viel Nabelschau gemacht, wie sich Verwaltung mit sich selbst beschäftigt. Wie schaffst du es, die Bedürfnisse der Bürger, die sind ja schließlich auch unser Auftraggeber, in den Mittelpunkt der digitalen Transformation zu stellen? Alternativ wird es also bald nur noch digitale Anträge geben?
Digitalisierung der Verwaltung ohne Bürgerzentrierung ist im Grunde genommen gar nicht möglich. Denn am Ende sind es Dienstleistungen, die wir ja auch für die Bürger erbringen. Deswegen ist es ein zentraler Aspekt, die Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und es ihnen so einfach wie möglich zu machen, am Ende die Leistungen zu beantragen. Nichtsdestotrotz ist uns durchaus bewusst, dass nicht jeder Mensch den digitalen Lösungen mit offenen Armen begegnet, sondern klar gibt es da auch Widerstände. Und für uns ist das Digitale ein zusätzlicher Kanal. Wir ermöglichen eben einfach noch auf anderen Wegen die Anträge zu stellen, damit wir wirklich am Ende alle abholen. Und ich hoffe, dass das auch so ankommt nach außen.
Also Papieranträge bleiben weiter möglich, ja?
Definitiv. Wir machen hier keine Grundsteuer 2.0.
Kannst du ein konkretes Beispiel nennen, wie ein bisher papierbasierter Prozess erfolgreich digitalisiert wurde?
Also ganz brandaktuell ist eben wirklich die digitale Baugenehmigung, die wir nun online anbieten. Und da ist es ja tatsächlich so, dass die Ordner, also jeder, der mal ein Einfamilienhaus gebaut hat oder auch nur eine Garage, der weiß genau, wie dick so ein Ordner werden kann durch die vielen Beteiligungen, die notwendig sind, die Antragstellung. Und das jetzt digital zu machen, das erleichtert schon enorm. Ich weiß gar nicht, wie die genaue Zahl war, aber auf jeden Fall füllen die Akten im Bauarchiv mehrere Kilometer. Und da wollen wir jetzt definitiv weg von.
Und das ist jetzt auch schon online möglich, ja?
Das ist jetzt schon online möglich. Service.landkreis-wittenberg.de. Da sind alle unsere Online-Dienste zusammengefasst.
Okay, Claudia, da haben wir jetzt schon mal eine Menge erfahren, was sich in den letzten 2 Jahren hier so getan hat. Nicht bloß bei dir, sondern auch im gesamten Haus in Sachen Digitalisierung. Wir wollen aber gern in der Folge noch ein bisschen weiteren Ausblick nehmen, wo denn die Reise hingehen soll mit der Digitalisierung, mit E-Government hier im Landkreis Wittenberg. Und die Zuhörer an den Geräten draußen, vergesst nicht, den Passierschein A38 zu abonnieren, wo immer ihr eure Podcasts hört, sei es bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify oder anderswo. Uns gibt's überall dort, wo es gute Podcasts gibt. So verpasst ihr keine Episode mehr und bleibt stets informiert über die spannenden Themen und Geschichten aus dem Landkreis Wittenberg. Claudia, du hast landes- und bundesweite Vernetzung im Bereich Digitalisierung. Wie profitiert so eine Kreisverwaltung davon?
Ja, da gibt's zahlreiche Synergieeffekte, die man da erzielen kann. Und ich muss auch echt sagen, das Netzwerken macht nebenbei auch mega viel Spaß. Die interkommunale Familie ist super. An der Stelle Grüße gehen raus an die verschiedenen Landkreise in Sachsen-Anhalt und Städte. Wir stehen in einem regen Austausch. Wir unterstützen uns, wir helfen uns. Und auch die Zusammenarbeit mit dem Land hat sich schon so viel verbessert in den letzten 2, 3 Jahren. Da gibt es ja jetzt auch verschiedene Projekte, die wir zusammen mit dem Land machen. Und da muss ich auch sagen, also auch da eine super Zusammenarbeit. Da wird das EVA-Prinzip eben wirklich gelebt. Weil grundlegend kann man schon sagen, EVA bedeutet auch wirklich die Beschäftigung von vielen Juristen. Die Nachnutzung für Bundesländer ist nicht so ohne weiteres möglich. Aber interkommunal, da ist EVA wirklich gelebt.
EVA, wer vorhin nicht richtig zugehört hat, ist einer für alle und bedeutet, dass ein Nutzer einen Dienst baut und der dann von anderen Nutzern in der ganzen Bundesrepublik nachgenutzt werden kann.
Genau, und da ist auch ein ganz tolles Beispiel. Ich habe ja gerade schon die interkommunale Familie angesprochen. Die Ukraine-Krise hatte uns ja alle fest im Griff und es entstand einfach auch der Bedarf nach Online-Diensten, um gemeldete Personen zu erfassen, um Unterkünfte zu erfassen, um Sozialangebote anzubieten. Und da haben wir uns gefunden, 3 Landkreise. Jeder von uns hat einen Dienst gebaut. Wir beispielsweise hatten das Meldeportal und andere Landkreise haben das dann nachgenutzt. Klar, sie brauchten die gleiche technische Infrastruktur, aber in Sachsen-Anhalt haben wir da auch schon eine gute Basis. Und so war das innerhalb von, ich weiß gar nicht, 48 Stunden, wenn überhaupt, waren dann die anderen Landkreise auch mit am Start und haben das genutzt.
Stimmt, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Während in den großen Metropolen in München und in Berlin die Leute da teilweise monatelang auf Termine und auf Leistung gewartet haben, da ging das ja bei uns innerhalb von 14 Tagen, ne?
Genau, weil wir eben einfach auch wussten, wo die Leute sind und wie sie zu erreichen sind. Wir hatten das Ganze ja auch noch 2-sprachig, da habt ihr uns ja auch stark unterstützt an der Pressestelle, dass wir wirklich alle abholen und die Daten bekommen.
Nun ist das ja aber ein ziemlicher Spezialfall gewesen. Vielleicht nochmal zurück zum allgemeinen Anwendungsfall, zum allgemeinen Use Case. Ich komme als Bürger hierher in die Behörde, will irgendeine Dienstleistung machen. Das ist ja in der Regel damit verbunden, dass ich da auch Gebühren für entrichten muss. Und du hast mir vor der Aufnahme dieser Sendung gesagt, ich soll nicht den Dienst PayPal erwähnen. Deswegen mache ich das hier auch nicht. Welche Rolle spielen denn externe Dienstleister bei der Digitalisierung von Zahlungsprozessen in der öffentlichen Verwaltung?
Ja, ohne externe Dienstleister geht es grundlegend natürlich nicht, gerade was die Zahlungsverkehrsprovider angeht, was dann wiederum PayPal ist, Kreditkarte etc. PayPal solltest du nur deswegen nicht erwähnen, weil wir wirklich daran arbeiten, das anzubinden und das Land Sachsen-Anhalt sich noch nicht ganz dazu positioniert hat und wir es aber trotzdem wollen. Ich kann aber sagen, der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat das jetzt verprobt, es hat funktioniert und demzufolge werden wir das auch anbinden. Also sprich, E-Payment ist jetzt gerade ein Riesenprojekt bei mir auf dem Tisch. Wir arbeiten dran, dass das jetzt im Laufe dieses Jahres eingeführt wird. Und wenn wir es einführen, dann sollte es auch tatsächlich schon mit PayPal funktionieren.
Wie siehst du denn insgesamt die Zukunft der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung? Gibt es bestimmte Trends oder Technologien, die besonders vielversprechend sind?
Auf jeden Fall. Die Digitalisierung, die schläft nicht. Ich war jetzt gerade erst in Berlin beim digitalen Start 2024. Eine ganz tolle Veranstaltung. Da wurden viele Impulse gesetzt. Und was ich definitiv mitgenommen habe, ist das Thema Multicloud, Verwaltungscloud. Es wird später irgendwann keine Server mehr geben, die in jeder Kreisverwaltung rumstehen oder jeder Stadt. Es wird eine Cloud geben, die die Verwaltung nutzen kann. Und ich zitiere einen Teilnehmer vom ITZ-Bund. On-prem wird es irgendwann nicht mehr geben. Alle, die IT-Background haben, werden verstehen, was ich meine. Und da reden wir nicht von 10 Jahren. Also das ist auf dem Weg, das wird kommen. Und klar, der andere Trend ist ja schon fast kein Trend mehr. Das ist natürlich die künstliche Intelligenz. Viele experimentieren schon damit, wir eingeschlossen. Wir schreiben gerade aus. Aber auch da gibt es schon Lösungen auf dem Markt, die man hoffentlich bald easy nachnutzen kann. Und da wird es ganz viel Bewegung geben.
Diesen Insider habe ich gerade nicht kapiert. On-prem, was meinst du damit?
On-prem ist der Server quasi bei uns im Haus, der vollständig in unserer Struktur ist.
Okay, und der wird irgendwann ins Netz wandern, ja?
Genau. Große Rechenzentren werden Rechenkapazitäten bereitstellen und die werden in einer Multicloud gebündelt. Und die Verwaltungen können dann über, meinetwegen, also ist wie der Begriff Cloud Broker, ob es jetzt dabei bleibt, weiß ich nicht, aber können dann quasi über Cloud Broker sich ihre Kapazitäten dann für ihre Leistungen dazu buchen beispielsweise.
Das bringt mich jetzt zu einer Frage, über die wir nicht im Vorfeld gesprochen haben, das Thema Sicherheit. Wir erinnern uns ja, vor ein paar Jahren gab es ja diesen schweren Hackerangriff auf den Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Was für eine Rolle spielt Sicherheit bei euren Überlegungen?
Das spielt eine ganz, ganz, ganz zentrale Rolle. Und mittlerweile ist es auch so, wenn wir ein Projekt anfangen, wie jetzt beispielsweise E-Payment, dann sind die Themen Datenschutz und IT-Sicherheit von Sekunde 1 an mitgedacht. Es müssen IT-Sicherheitskonzepte vorliegen, Datenschutzerklärungen, Auftragsverarbeitungsverträge müssen vorliegen. Also das wird mitgedacht, das wird dokumentiert, das wird überprüft.
Nochmal das Gleiche wie vorhin, Nabelschauverwaltung versus Bürger draußen im richtigen Leben. Was können denn Bürger tun, um Digitalisierung in ihrer Kommune zu unterstützen oder davon zu profitieren?
Also klar, in erster Linie nutzen. Die Online-Dienste sind da, sie müssen auch genutzt werden. Die Nutzerzahlen unserer Online-Dienste sind jetzt noch nicht so groß. Deswegen, Alex, Termin in der Pressestelle, müssen wir auf jeden Fall ran. Mittlerweile haben wir jetzt ja auch endlich die Bund-ID. Das war noch so ein kleiner Hemmschuh, weil wir gesagt haben, wir kommunizieren die Online-Dienste erst dann in einem richtig großen Wurf, wenn wir auch die Bund-ID haben. Die ist jetzt im Einsatz seit Ende Januar, glaube ich. Und das heißt, jetzt können wir richtig rausgehen und die Leute mitnehmen. Denn die müssen sich natürlich die Bund-ID auch beschaffen. Also die Zahlen der Bund-ID, die Anzahl der Registrationen ist einfach nicht sehr hoch. Und das ist traurig für Deutschland. Und da müssen wir ran, definitiv.
Nun gibt es ja bei uns auch so einen kleinen Schnupperkurs in Sachen Digitalisierung und digitaler Service. Wir haben ja jetzt so ein seltsames Terminal bei uns im Foyer in der Kreisverwaltung zu stehen. Was kann ich denn damit konkret, realistisch, praxisnah jetzt schon machen?
Da kannst du dir tatsächlich schon deine Bund-ID mit deinem Personalausweis abholen, registrieren, sodass du dann dein Nutzerkonto dort schon hast und zukünftig Online-Dienste nutzen kannst. Das ist quasi der initiale Gedanke dieses Terminals, was jetzt bei uns in der Kreisverwaltung zu finden ist. Wir haben es aber auch angereichert mit weiteren Services wie Terminvereinbarung. Da haben wir ja auch schon online einige Möglichkeiten. Das kann man dort machen. Man kann sich aber auch einfach mal die Anzahl seiner Punkte beim Kraftfahrtbundesamt auswerten lassen. Hat jetzt zwar nur bedingt was mit uns in der Kreisverwaltung zu tun, aber ist auf jeden Fall eine nette Spielerei und könnte vielleicht auch für etwas Überraschung sorgen. Keine Ahnung.
Na, auf alle Fälle aber für Akzeptanz und vielleicht für Normalisierung dieser digitalen Geschäftsvorgänge mit einer Verwaltung.
Genau. Es soll einfach die Angst nehmen, sich die Bund-ID zu holen. Das ist ein ganz einfacher Vorgang. Herr Tülsch und unser Landrat hat es ja bewiesen, unter den Augen der Presse, wie einfach es ist, sich mit der PIN die Bund-ID zu besorgen und dann einfach online Anträge auszufüllen. Und das ist einfach ein Riesenschritt, den wir gehen müssen, damit es in der Digitalisierung auch vorankommt und wir von den Kilometern im Archiv endlich wegkommen.
Ja, wunderbar. Claudia, da danke ich dir schon für dieses tolle Gespräch. Wir konnten kurz gucken, was sich in den letzten 2 Jahren hier im Landkreis Wittenberg in Sachen Digitalisierung gemacht hat, wo die Reise hingeht, auch in der nächsten Zeit. Nicht bloß bei uns, sondern auch in vielen anderen Kommunen und Landkreisen und Städten. Ich danke dir für deine Zeit, für die Einblicke und natürlich danke ich unseren Zuhörern auch fürs Einschalten hier bei Passierschein A38. Falls ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, holt das bitte nach, um keine unserer spannenden Folgen zu verpassen. Ihr findet uns auf allen gängigen Plattformen wie Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify und vielen mehr. Und wir sind immer auf der Suche nach Themen, die euch interessieren und freuen uns über jedes Feedback. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Themenwünsche? Dann schreibt uns gerne an presse@landkreis-wittenberg.de. Euer Input ist uns sehr wichtig und wir möchten den Podcast so informativ und relevant wie möglich für euch gestalten. Bis zur nächsten Folge von Passierschein A38. Bleibt gesund, informiert und engagiert. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.